MENA Watch, der Talk.
Willkommen bei MENA Talk. Mein Gesprächspartner ist Stefan Husowitzki, der sich in zwei seiner Filme in besonderer Weise mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Für den Spielfilm Die Fälscher hat er den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten. Und im Dokumentarfilm Das radikal Böse befasst er sich mit den nationalsozialistischen Massenerschießungen im Osten, denen ungefähr 2 Millionen Jüdinnen und Juden zum Opfer gefallen sind. Herr Husowitzki, Sie haben in Ihrem Studium, in Ihrem Geschichtsstudium sicherlich über Auschwitz und Sobibor gehört, aber haben Sie ebenso über diese Massenerschießungen gehört?
Vermutlich schon, aber was halt haften bleibt im Gedächtnis, ist natürlich diese industrielle Massentötung in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern, weil das halt historisch was ganz Neues war, weil das in dieser Form nie stattgefunden hat. Während das, was die Einsatzgruppen gemacht haben, ist sozusagen, ganz zynisch gesagt, die traditionelle Form des Völkermordes, dass also die Mörder ziehen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und bringen dann eben die um, die ihnen nicht recht sind, weil sie die falsche Hautfarbe, die falsche Religion, die falsche Rasse haben.
Das Massaker, über das wir am meisten Bescheid wissen, ist das in Josefow in Polen im Juli 1942, weil das Kriegstagebuch erhalten geblieben ist. Und das Besondere an diesem Massaker ist, dass die Teilnahme daran freiwillig gewesen ist, und das ist auch sehr ungewöhnlich. Und das ist auch ein oder der zentrale Punkt für Ihren Film gewesen, diese freiwillige Teilnahme am Massenmord.
Es ist ganz schön beschrieben, dass da, das waren keine großteils keine kämpfenden Wehrmachtstruppen, sondern Polizeitruppen. Die Wehrmacht hatte Polen überrannt und dieses Gebiet musste ja jetzt irgendwie sicherheitstechnisch verwaltet werden. Da hatten dann eben Polizisten aus dem Deutschen Reich hin versetzt. Und da ist jetzt so ein Polizeibataillon fern der Heimat im Feindesgebiet, und eines Morgens zum Morgenappell kommt der Kommandant und sagt, wir haben leider schlechte Nachrichten, wir haben leider einen ganz blöden Befehl ausgefasst, eine Schießung von Zivilisten. Wobei man sagen muss, Erschießung von Zivilisten im Partisanenkrieg war damals nach dem Kriegsrecht erlaubt, wenn es ein gewisses Maß nicht überstiegen hat. Und er sagt, ich würde mir auch wünschen, dass es dass dem nicht so wäre. Und jeder, der sich nicht in der Lage sieht, daran teilzunehmen, der kann jetzt raustreten und muss halt dann die Unterkünfte putzen oder sowas. Und da stehen jetzt diese Polizisten, das sind alles gestandene Männer, also keine jungen, frisch gefangten von irgendeiner Napola, sondern die haben Berufe, das sind großteils Polizisten, irgendwo aus Deutschland. Und da ist halt dann der Gedanke, das ist ein unangenehmer Dienst. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann müssen die anderen mehr machen davon. Und das wäre jetzt einfach nicht gemeinschaftlich. Und da treten jetzt nur ganz wenige vor und sagen, ich kann das nicht machen. Und das war auch später im Verlauf war es so, du hast sagen können, ich bin dazu nicht fähig, ich möchte mich abmelden. Da gab es in der Regel keine Sanktionen. Freilich hat man es so darstellen müssen, dass wir gesagt haben, aufgrund meiner Schwäche, meiner Unvollkommenheit, kann ich nicht daran teilnehmen. Wenn man gesagt hätte, ich will nicht daran teilnehmen, weil das ist eine verbrecherische Politik des Staates, dann hätte man ein Problem gehabt. Aber, zu sagen, ich will das nicht, mag das nicht, kann das nicht, das war unmöglich.
Ja, richtigerweise müssten wir darauf hinweisen, das Schlüsselwerk, auf das wir uns in dem Fall beziehen, ist das Buch von Christopher Browning, Ganz normale Männer, das Reservepolizeibataillon 101 und die Endlösung in Polen, 1992 erschienen. Und Sie haben jetzt die Szene genau beschrieben. Es waren ein Dutzend, die sich geweigert haben, unter 500. Wobei, auch darauf haben Sie jetzt schon kurz hingewiesen, das Merkwürdige oder vielleicht auch nicht Merkwürdige daran ist, dass die, die zunächst mitgeschossen haben und die nach der sozusagen ersten Runde erklärt haben, ich will nicht mehr, die hatten dann für ihre Absage gegenüber den Kameraden kein Problem, weil sie ja schon mitgemordet hatten. Aber die Frage ist natürlich, der Gruppendruck ist sicherlich das zentrale Argument, aber wohl nicht das einzige.
Nicht das einzige, wobei man schon sagen muss, das ist ja ein Militär herkömmlicher Prägung, ist ja in all seinen Formen darauf ausgerichtet, dem einzelnen Soldaten die Verantwortung für sein Tun wegzunehmen, ihn zu entindividualisieren, ihn zu einem Menschenmaterial, heißt das ja auch immer so unschön, zu machen. Durch Uniform, durch uniformierte Ersatzteile, die zu sagen sind, Bewegungen und, und. Also ich bin jetzt nicht dort als Individuum mit einem eigenen Wertesystem und moralischen Kompass, sondern ich bin Teil dieses Menschenmaterials, Teil dieser Kampfeinheit. Und das ist natürlich die ideale Voraussetzung, dass jetzt ein Regime diese Menschen dazu verwendet, eben auch etwas moralisch Verbrecherisches zu machen, weil eben dieser individuelle moralische Kompass weitgehend ausgeschaltet ist.
Was den moralischen Kompass betrifft, da gibt es eine radikale Umkehrung im Nationalsozialismus, in dem die Mörder, die geschossen haben, diese Minderheit als Feiglinge respektive Drückeberger bezeichnet hat. In Wirklichkeit war es aber natürlich genau umgekehrt. Diese Minderheit, die gesagt hat, wir tun nicht mit und sich gegen die überwältigende Mehrheit gestellt hat, die haben sich tapfer verhalten. Während diejenigen, die geschossen haben, obwohl sie das eigentlich nicht wollten, und da hat es eine Menge gegeben, die das eigentlich nicht wollten, die haben es aber trotzdem gemacht, das waren die Feiglinge.
Das Spannende an dem Buch von Browning ist natürlich, alles, was er schreibt über dieses Polizeibataillon, kann man eigentlich auch über das gesamte deutsche Volk beziehungsweise österreichische Volk auch sagen. Ja? Also, dass sich da eine große Gruppe einfach auf die Seite des Bösen schlägt, durch teilweise gesteuerte Mechanismen, politisch gesteuerte und gewollte Mechanismen, teilweise, weil wir als Menschen einfach so angelegt sind. Es gibt eben diesen Konformitätsdruck, es gibt diesen Gehorsam, diesen Wunsch einer Gruppe anzugehören, und das wurde ausgenutzt. Und die Frage beim Christopher Browning, warum diese Ordinary Man, also diese ganz normalen Menschen, zu Massen wurden in so kurzer Zeit. Die kann man jetzt natürlich auch über das ganze deutsch-österreichische Volk stellen. Warum ist so ein hochkultiviertes Volk innerhalb von wenigen Jahren, werden die zu begehen, die eines der schrecklichsten, größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte?
Wobei das Explosive, ja, des Browning-Buchs schon im Titel liegt, nämlich ganz normale Männer.
Ja, das ist das, was er eben auch sagt, dass das Erschreckende ist, dass die Nazi-Verbrecher eben keine Psychopathen waren. Also man hat ja dann im Rahmen der Nürnberger Prozesse und anderer Prozesse psychologische Gutachten erstellen lassen und die schreckliche Wahrheit war, das sind ganz normale Leute, mental gesunde Leute, das sind keine fürchterlichen Sadisten oder so, sondern normale Männer, das waren eben dann unsere Großväter, Urgroßväter, die halt in diese radikal böse Bereich irgendwie gelandet sind.
Ein wichtiger Hinweis, der im Film mehrmals fällt, ist, da gibt es ja eine ganze Reihe von hochkompetenten internationalen Experten, die immer wieder darauf hinweisen, wir suchen nach Erklärungen für dieses Verhalten. Gleichzeitig betonen sie aber immer wieder, dass Erklärung keine Entschuldigung bedeutet keineswegs eine Entschuldigung, sondern es ist wichtig, Erklärungen zu finden, um es allenfalls für die Zukunft, also dieses sogenannte Nie wieder,
Ja,
um es für die Zukunft zu verhindern.
das findet man bei fast allen Holocaust-Überlebenden, bei dem Herrn Burger, der die Vorlage für die Fälscher geliefert hat mit seiner Biografie. Es gibt immer dieses Nie wieder. Die erzählen ihre Geschichte und das ist irgendwie ihr wichtigster Anspruch, dass so etwas nicht wieder passieren darf, dass man darüber reden muss und während den Anfängen, dass man schauen muss, wo gibt es Entwicklungen, die wieder in so eine Richtung gehen könnten, und dass man gegen die auftritt. Und da muss man jetzt natürlich das verstehen, und jetzt nicht einfach sagen, das war etwas historisch Einmaliges und das ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Das hilft uns nicht weiter, sondern man muss schon schauen, wie ist das passiert und wie ist dieses hochkultivierte Volk zu einer gigantischen Mörderbande geworden, damit das nicht wieder passiert. Und das ist halt immer dieser Gedanke bei den Opfern, dass die sagen, das wäre sozusagen der einzige Grund, dass unser Opfer irgendwie einen Sinn hat, wenn man daraus lernt und Ähnliches für die Zukunft verhindern kann.
Worin sich die Experten einig sind, und das sagt die Wissenschaft insgesamt, es ist nichts spezifisch Deutsches oder Österreichisches, obwohl es eine Reihe von historischen Elementen gibt, die dahin geführt haben, natürlich. Aber so spezifisch mörderisch für Deutschland und Österreich seine Bevölkerung ist es nicht. Das zeigen auch die amerikanischen Experimente, das Milgram-Experiment, das Stanford-Experiment. Und es gibt ein interessantes österreichisches Experiment zum Thema Befehl und Gehorsam, das eine Grazer Psychologin namens Grete Schurz gemacht hat in den späten 80er Jahren, kommt vor in einem Buch, das ich mit ihr gemeinsam herausgegeben habe, über den destruktiven Gehorsam 1990 oder 91. Und sie hat Folgendes gemacht. Sie hat die Pulsfrequenz gemessen, wenn jemand einen Auftrag kriegt, einen Befehl kriegt. Und da hat sich Folgendes herausgestellt: Jemand kriegt einen Befehl, mit dem er kein Problem hat und führt ihn aus. Ausschlag des Puls praktisch null, logischerweise. Jemand kriegt einen Befehl, mit dem er große Schwierigkeiten hat und den er nicht mag und er führt ihn aus. Er oder sie. Also es sind jeweils beide Geschlechter. Und der Ausschlag, der Pulsausschlag ist beträchtlich in dem Fall. Auch das ist nicht überraschend. Dritte Variante, jemand kriegt einen Befehl, ist damit nicht einverstanden und weigert sich, den Befehl auszuführen. Und in diesem Fall ist der Pulsausschlag am größten. Das heißt, es fällt uns leichter, einen Befehl auszuführen, den wir nicht wollen und bei dem alles in uns widerstrebt, als uns im Einvernehmen mit unserem Gewissen zu widersetzen. Und das ist eine Fehlkonstruktion, die der Mensch hat.
Ich meine, was Sie vorhin gesagt haben, was sicherlich schon historisch so ist, dass halt in Deutschland und Österreich es eine historisch längere, stärkere Tradition gab, sich als untertan zu sehen, dass der brave Bürger gegenüber der Obrigkeit gehorsam ist. Und da ist jetzt zum Beispiel die Tradition in den Vereinigten Staaten natürlich eine ganz andere. Die Vereinigten Staaten haben sich darauf begründet, das waren Menschen, die eben diesem Joch entflohen sind. Und da war von Anfang an, ist in der DNA dieses Landes ein gewisser Widerstandsgeist enthalten. Und auch Frankreich und England war eine gewisse Liberalität und geglückte Revolutionen historisch haben natürlich zu einem anderen Selbstverständnis geführt, aber frei von der Versuchung etwas Ähnliches zu begehen sind die natürlich auch nicht.
Ja, wobei wir bei Browning eine Fülle von wirklich absurden, also merkwürdigen Episoden finden. Zum Beispiel jemand, der bereits mitgemordet hat und dann trifft er auf eine Frau mit ihrer Tochter aus Kassel. Und bevor er sie erschießt, unterhält er sich mit den beiden und stellt dabei fest, das sind nicht diese kriminellen Juden aus dem Osten, von denen uns gesagt wurde, sondern das ist eine deutsche Jüdin mit ihrer Tochter. Und er weigert sich. Er gibt sein Gewehr ab. Davor hat aber schon den Massenmord begangen.
Das ist auch irgendwie ein interessantes psychologisches Phänomen, dass viele der Zitate, die Browning verwendet, beziehungsweise die ich verwende, stammen ja aus Gerichtsprotokollen, und wo sich dann die Täter, diese Massenmörder, die also da wirklich Wochen, Monate lang täglich unschuldige Zivilisten im Akkord erschossen haben, und da findet jeder für sich eine Entschuldigung, dass er sagt, ja, aber ich habe mich dann geweigert, die Dame aus Kassel umzubringen. Und ganz schrecklich wird's dann auch, wenn es um Kinder geht, wo der eine sagt, ja, also ich habe dann immer darauf geachtet, wenn ich eine Mutter getötet habe, dass ich dann auch das Kind töte. Und der andere sagt, ja, also ich habe nur Kinder, die älter als 3 waren, getötet. Und jeder versucht irgendwie, und das, wie gesagt, da gibt's ja dann auch Parallelen zum Großen, sich reinzuwaschen damit, dass er sagt, ich habe was ganz Schreckliches gemacht, aber andere waren noch schrecklicher. Und ich, also in diesem fürchterlichen Verbrechen, da war ich schon einer von den Besseren.
Ja, einer, weil Sie es angesprochen haben, einer, der zu seiner Rechtfertigung sagt, er hat nur kleine Kinder erschossen, weil er gewusst hat, ohne Mutter können die sowieso nicht überleben. Das heißt, er hat sie aus Mitleid erschossen. Was mir eingefallen ist, ich habe vor vielen Jahrzehnten Masse und Macht von Canetti gelesen, und da gab es eine Passage drinnen, über die ich gestolpert bin, und die habe ich jetzt gesucht im Buch, und ich lese Ihnen vor, was Sie davon halten. Da heißt es, Wenn die Täter durch Zeugen überführt werden und ins Schwanken geraten, sagen sie noch, so bin ich nicht, das kann ich nicht getan haben. Sie suchen nach den Spuren der Tat in sich und können sie nicht finden. Man staunt, wie unberührt sie von ihr geblieben sind. Und ich habe mir damals gedacht, und habe ich mir es auch gemerkt, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass Menschen, die so etwas gemacht haben, und auch dazu nicht einmal, sondern die meisten haben sie ja viele Male gemacht, dass die sagen, das kann ich nicht getan haben. Also diese Art von Verdrängung, das halte ich nicht für wahrscheinlich und auch nicht für möglich eigentlich.
Ich meine, es ist schon, glaube ich, gibt's da so einen wie soll man sagen, Effekt oder Impuls, dass man sich selber hält man ja für einen Guten. Ja, und wenn ich etwas mache, dann kann das ja nicht ganz böse gewesen sein, weil ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Das weiß ich ja. Und das ist ja dann ein ganz gemeiner psychologischer Mechanismus, den man eben auch bei diesen Mördern gesehen hat. Die haben nach dem ersten Mal sind sie also traumatisiert, schockiert, saufen sich an, haben Weinkrämpfe nach diesen ersten Erschießungen von Zivilisten. Und dann geht's aber rasend schnell, dass das Normalität wird.
Richtig.
Weil der Mechanismus.
Das Morden wird immer leichter.
Es wird immer leichter, weil der Mechanismus, der jetzt einsetzt, ist, dass man sagt, entweder gestehe ich mir jetzt ein, dass ich ein Massenmörder bin und an einem schrecklichen Verbrechen teilgenommen habe, oder ich erkenne, dass das Ganze moralisch richtig war. Weil diese bösen Juden ja eine Gefahr sind für die Welt überhaupt und für Deutschland und für unsere Frauen und Kinder im Besonderen. Das ist etwas Gutes. Das ist ein schwerer Dienst, den ich hier auf mich nehme und das ist nicht angenehm. Aber es muss halt sein. Und deswegen werde ich damit weitermachen. Und das... Und das ist halt diese Klippe, wenn man die überschreitet oder diese Schwelle. Ich habe jetzt ein Projekt, da geht's um die sogenannte Reichskristallnacht, wo mir vorkommt, das war so ein bisschen diese Schwelle fürs deutsche Volk, ja, wo man den jüdischen Nachbarn verraten hat und sein Piano gestohlen hat, weil es gerade gepasst hat und es eine Art von Anarchie und Straffreiheit gab. Und am nächsten Morgen, wenn ich dann mein Piano sehe, dann muss ich mir jetzt entweder sagen, ich bin ein Dieb, oder ich muss mal sagen, nein, das war richtig.
Das ist ein schon, glaube ich, wichtiger Punkt in der Entwicklung. Wien im Jahr 1938, also die zweite Stufe, die ist dann auch in der Historiografie anerkannt, das war die Schwelle, die überschritten wurde, das Novemberpogrom, da wurde sozusagen eine Schiene gelegt. Ich habe mir aber dann schon in Vorbereitung zu unserem Gespräch, habe ich mir gedacht, dieser wilde öffentliche Antisemitismus, Judenhass auf den Straßen im März 1938. Karl Zuckmeier schreibt es in seine Erinnerungen, er war zufällig dabei und bezeichnet es als einen Hexensabbat des Pöbels und ein Begräbnis aller menschlichen Würde. Ob man bei dem, was da passiert ist in Wien im März 1938, nicht schon hätte ahnen können, dass viele Menschen, ich will das nicht jetzt insgesamt für die in Wien im März 38 Ausgerasteten sagen, aber dass doch viele, wenn der Nationalsozialismus ihnen die Möglichkeit der Entfesselung so bietet, dass die dann noch zu viel mehr imstande sind.
Auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, der Mechanismus, weil das eben jetzt die Frage war, ist, dass ich eben sag, da ich selber gut bin, kann das, was ich mache, nicht absolut böse sein. Ja. Deswegen muss ich das Wertesystem verschieben, damit ich da noch reinpasse.
Das verstehe ich alles.
Auf die Seite des Guten.
Das verstehe ich alles. Nur das, was der Canetti schreibt,
ja,
dass ich es nachträglich, wenn ich Anfang der 60er Jahre, ja, die ersten Fernsehberichte sehe über die Folter in Auschwitz, aber auch über es gab ja schon den Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958, über die Morde im Osten, dass ich das so vollständig weggeschoben habe, dass ich gesagt, das gibt's nicht, das kann ich nicht getan haben.
Nein. Ja. Es ist eine Mischung, aber ich glaube, es reicht schon, dass ich es sozusagen wegdränge, im Sinn von, ich setze mich nicht damit auseinander. Wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, dann wäre die Erinnerung natürlich schon da. Ich kann mich auch erinnern, so in der eigenen Familie, meine Großeltern mütterlicherseits, waren begeisterte Nazis am Land, und wenn man dann der Großvater, der war schon früh gestorben, und die Großmutter, wenn irgendwie das Gespräch darauf kam, die hat das Zimmer verlassen, die Tür zugeknallt und gesagt, ihr habt ja keine Ahnung, wie das damals war. So, die hat sich also dem entzogen völlig, erklärt auch einer meiner Psychologen-Experten, dass einfach diese Tätergeneration, der natürlich klar ist, was für eine unermesslich große Schuld es gab. Und wenn ich da anfange, auch nur ein kleines bisschen zu akzeptieren und sagen, das war nicht okay, was ich da und dort gemacht habe, dann wäre das... dann ist denen bewusst, dass da so viel Schuld ist, die dann über einen hereinbricht, dass man sozusagen aus Selbstverteidigung sagen muss, nein, ich setze mich damit gar nicht auseinander.
Aber wenn wir den Bereich der ganz normalen Männer verlassen, die sich auf den Befehl berufen,
ja,
auf das Befinden in der Gruppe und was hätten die gesagt und so weiter, wenn ich mich ausgeschlossen hätte. Es gab auch den Fall, Sie haben ihn im Film auch drinnen, dieser Fronttheatergruppe, die zu diesem Polizeibataillon gekommen ist und dort eine Vorstellung gegeben hat und erfahren hat, am nächsten Tag gibt es Massenerschießungen und sie wollten mittun dabei, freiwillig,
ja,
sie wollten mittun. Und eine andere Geschichte, die Sie im Film drinnen haben, weil Sie das Originaldokument gefunden haben, die Soldaten, die in Schwimmhose dabei, ja, stehen und bei den Massenerschießungen zuschauen. Also da ist es, meine ich schon, in erster Linie auch ein ganz tiefsitzender, möglicherweise gar nicht mehr bewusster, aber induzierter Judenhass.
Einerseits das, andererseits war das halt schon auch erklärtermaßen die Politik der Nazis, dass man eben gesagt hat, was wir hier machen, ist kein Verbrechen, das im Heimlichen, im Dunklen passieren muss, sondern das ist eine notwendige Maßnahme, das ist gedeckt juristisch, da steht das ganze deutsche Volk hinter euch, wenn ihr da mitmacht, da kann man hingehen, zuschauen, das ist Normalität. Und da muss man kein schlechtes Gewissen haben, das ist eine harte, schreckliche Arbeit, aber wie gesagt, da kann man mit der Badehose hingehen, ein bisschen zuschauen und dann geht man wieder schwimmen, weil da ist nichts dabei. Ja, das ist so, das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen, nichts, was wir in irgendeiner Form verbergen müssen.
Weil Sie verinnerlicht haben, ich tue das Richtige.
Ja.
Das ist das eine. Oder es gibt auch die anderen, die gesagt haben, ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Das sind die, die sich dann letztlich auf den Befehl berufen. Aber die, die das Richtige tun, die sind natürlich schon ganz tief durch die Judenhasspropaganda.
Ja.
Und sie haben ein groteskes Beispiel drinnen von dieser Schulklasse, die zu den Erschießungen hingeführt wird, damit die Kinder zuschauen, weil es am nächsten Tag Thema im Unterricht sein wird. Das heißt, es gibt in diesem Zusammenhang nichts, was so grotesk ist, dass es nicht passieren konnte.
Ich meine, womit Sie natürlich recht haben, ist, dass man sowas nicht machen kann, ohne eine ideologische Vorbereitung, also ohne diesen Antisemitismus, diesen Judenhass ständig zu fördern, zu verstärken durch Propaganda, durch die verschiedensten Maßnahmen, auch logistische Maßnahmen, dass Juden ja stückweise gehindert wurden, am öffentlichen Leben teilzunehmen, sich mit Nicht-Juden überhaupt zu treffen, mit denen zu tun zu haben. Ohne das wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Das ist keine Frage.
Manche zählen beim Schießen mit, wie viele es sind. Andere sagen nachher, sie wissen nicht, wie viele es gewesen sind. Ich habe mich gefragt, wie es Ihnen gegangen ist bei der Arbeit an diesem Film.
Der Film ist schon eine Zumutung, also sowohl für den, der ihn sich anschaut, als auch für den, der sowas macht und der recherchiert und sich damit auseinandersetzt, beziehungsweise setzen muss. Aber ich glaube schon, dass das was Wichtiges ist und dass, also ich für meinen Teil glaube auch einiges gelernt zu haben darüber, wie Menschen funktionieren und eben gelernt zu haben über das Böse, warum wir fähig sind, wir ganz normalen schreckliche Dinge zu tun und dass da einfach viel in uns angelegt ist, sowohl im Individuum als auch in der Gesellschaft, dass uns ganz schnell auf so eine schiefe Bahn in die Hölle bringen kann. Und das ist dann irgendwie letztendlich das Relevantere. Aber es stimmt natürlich, also genauso wie die Mörder ist man auch als der darüber arbeitet, der sich damit auseinandersetzt, der das recherchiert, kommt es zu einer Abhärtung. Ja, und dann liest man, ach ja, aber dieses Zitat ist jetzt vielleicht nicht ganz so plakativ wie das andere und da sind nur 100 ermordet worden, und dann berichten wir vielleicht lieber über diese andere Episode, wo 500 ermordet worden sind.
Um zum Ausgang zurückzukehren, wo der Major Trapp unter Tränen, heißt es im Buch, gesagt habe, sie müssen sich aber nicht beteiligen alle, dann meldet sich, um darauf noch einmal zurückzukommen, dann meldet sich zunächst einer. Der wird von seinem Kompaniekommandanten Wüst beschimpft, ausgerechnet aus meiner Kompanie, so ein Feigling, die Schande, worauf der Major sagt, keiner darf beschimpft werden, der sich außerstande sieht. Daraufhin melden sich noch 12, die dann nicht mittun, unter den 500. Also ich habe den Film gesehen und er hat damals das Radikal Böse und er hat mich stark beeindruckt. Jetzt habe ich ihn mir wieder angeschaut und er hat mich wieder stark beeindruckt. Und die Frage, vor der Sie gestanden sind, da Sie ja kaum mit Originaldokumenten gearbeitet haben, arbeiten konnten. Es gibt Originaldokumente von den Massenerschießungen, wie wir wissen, nicht sehr viele, aber es gibt sie. Die Frage der filmischen Gestaltung.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass man gerade bei dem Thema ein bisschen Vorläufer ist dafür, wie jetzt der Nationalsozialismus diese Zeit überhaupt dargestellt werden muss. Das war halt bisher immer, war die wichtigste Quelle waren Interviews. Also waren die Zeitzeugen, die berichtet haben. Also man denke an Claude Lanzmanns Shoah, der einfach nur davon lebt, dass da Menschen erzählen, was passiert ist, sowohl von der Seite der Täter, der Opfer und dann der Unbeteiligten, irgendwelche Eisenbahnstationsvorstände in Polen, die sich nichts dabei gedacht haben, dass da Hunderttausende nur in eine Richtung gefahren sind und nie wieder zurückgekommen sind. Das gibt's nicht mehr. Ja? Also in der Geschichtswissenschaft sagt man einfach, dass die Zeitzeugen, die es noch gibt, waren damals zu jung, sind heute zu alt und vor allem, die haben jetzt 70 Jahre lang das Ganze auch von anderen gehört. Es ist ganz schwer, das wissen wir ja alle selber, dass man sich an etwas genau erinnert, was so lange her ist und von dem man dann auch so viele andere Quellen, Filme, Bücher etc. gelesen und gesehen hat. Ich kann mich erinnern, als wir die Fälscher gedreht haben, da haben wir zwei Zeitzeugen, der Herr Burger und der Herr Pappler, haben uns da mal besucht am Set und die haben sofort zu streiten begonnen, weil der eine hat gesagt, die Betten waren aus Metall, der andere hat gesagt, sie waren aus Holz, der eine hat gesagt, die waren zweistöckig, der andere war dreistöckig. Das weiß man nicht mehr so genau, ne? Weil das waren auch, beide waren in mehreren Lagern, ja. Da bringt man Dinge durcheinander und beide haben auch 70 Jahre lang andere Filme gesehen, andere Fernsehsendungen, Dokumentationen und das vermischt sich dann einfach mit der eigenen Erinnerung. Das heißt, Zeitzeugen sind eigentlich keine Option mehr und dann sind es halt eher solche Originalaussagen, wie wir sie verwendet haben. Es gibt jetzt einen Film, ich habe nicht gesehen, weil der gerade jetzt Premiere gab, die Ermittlung, eine Verfilmung von dem Stück von Peter Weiß. Der ja auch, und in diesem Stück wird also, beziehungsweise Film, wird auch nur mit Originalaussagen ich glaube, den Auschwitz-Prozessen gearbeitet. Und das wird sicherlich in der Zukunft das ein ganz wichtiges Gestaltungsmittel sein. Natürlich neben Zeitzeugenaussagen, die halt vor einiger Zeit gemacht wurden. Das war ja, glaube ich, auch erklärtermaßen der Anspruch von Steven Spielberg, der da ein Archiv angelegt hat. Das Shoah-Archiv und auf der ganzen Welt eben noch versucht hat, möglichst viele dieser Zeitzeugen dazu zu bringen, ihre Erinnerungen dokumentieren zu lassen.
Wobei bei Spielberg sind es die Opfer, sogenannten Opfer, die Überlebenden, die berichten. Das Besondere bei ihrem Film, das Radikal Böse, ist, dass es ausschließlich die Täter sind, die zu Wort kommen mit Originalzitaten, die teils aus den Prozessen stammen, teils aus der einschlägigen Literatur, Christopher Browning etwa, ganz normale Männer. Und das ist, das fällt sozusagen aus dem Rahmen, dass man sich nur mit den Tätern befasst, weil man damit in einer anderen Weise, als wenn man sich mit den Opfern befasst, in den Abgrund schaut.
Ja, ich meine, das war, eine Zeit lang war das so eine Regel, dass man eben gesagt hat, geben wir doch den Tätern nicht die Ehre, sie immer in den Mittelpunkt zu stellen, sondern man soll sich mehr mit den Opfern beschäftigen. Und das ist edel und gut. Aber ich glaube schon, dass es politisch auch ganz, ganz wichtig ist, sich mit den Tätern auseinanderzusetzen und insbesondere für uns, die wir die Abkömmlinge der Täter sind und wo es sicherlich noch genug Reste dieses Denkens und dieser Institutionen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt gibt. Also da finde ich schon, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, sich mit den Tätern auseinanderzusetzen. Die andere Sache ist natürlich, dass jetzt gerade diese Massenerschießungen, da gibt's ja nicht diese Leidensgeschichten der Überlebenden, sondern das waren großteils irgendwelche einfachen Bauern und da kommen die Nazis und übernehmen das Dorf, suchen sich die Juden heraus und erschießen die. Da gibt's keine Zeugen auf der Opferseite.
Tausend an einem Tag.
Ja, und das ist ja zum Beispiel, hat mir mal ein Historiker gesagt, auch die Sache zum Beispiel, warum Auschwitz viel stärker oder so einen, was sagt man da jetzt, unzynischerweise, so einen großen Anfall hat, mehr als Sobibor zum Beispiel, weil einfach in Auschwitz gab es viele Gefangene, die dort länger waren und die auch dann befreit worden sind, während Sobibor war ein reines Vernichtungslager. Da sind die Opfer hingebracht worden, sofort umgebracht worden und es gab keine Sobibor-Überlebenden, die davon hätten vernichten können.
Ja, ja, in Auschwitz gab es, ja, weil es das Stammlager gab und, genau, das, und Birkenau als Vernichtungslager, ja, gab es die überlebenden Zeugen.
Ja, die berichtet haben, das war der Herr Burger, das war die Mutter vom Michael Lingens. Da gibt's ja viele, die da eben Zeugnis ablegen konnten, während dann eben andere Lager wie Sobibor, wo es auch entsetzlich gigantisch hohe Opferzahlen gab, das fällt so ein bisschen unter den Tisch, weil es da eben keine Gesichter dazu gibt, die davon berichten könnten. Und dasselbe ist eben bei den Opfern der Einsatzgruppen. Da gibt's keine Berichte, weil es keine Überlebenden gibt.
Resümee des Films, da haben Sie eine Aussage von Christopher Browning, der sagt, und die finde ich sehr wichtig, der sagt, die Menschen wird man nicht ändern können. Es geht um die gesellschaftspolitischen Strukturen, die man ändern muss. Mhm. Und man verhindern muss, dass so etwas wieder passieren kann. Das heißt, nicht bei den Menschen ansetzen, sondern in der Politik.
Ja, schön gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, also weil das war so ein bisschen meine Erfahrung aus der Arbeit an diesem Film, dass ein großes Problem dieser Konformitätsdruck ist. Das ist etwas, der Mensch ist ein Gesellschaftstier und das ist ja eigentlich etwas für die Erhaltung unserer Art ganz Wichtiges, ja, dass wir als Gesellschaft zusammenleben können, dass wenn mein Clan nach links geht, dann gehe ich mit nach links. Ja, weil wenn ich der Einzige bin, der nach rechts geht, dann wird mich der Säbelzahntiger fressen und ich werde mich nicht fortpflanzen können. Das heißt, die Individualisten, die sterben immer sofort, während die Konformisten überleben oder haben viel bessere Überlebenschancen. Das ist also ganz tief in uns eingebracht, gebrannt. Mach immer das, wo du in einer Gruppe bist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch eines der Probleme bei den Social Media, weil ich dort für jeden Schwachsinn, für jede Boshaftigkeit meine Gruppe finde, in der ich mich aufgehoben fühle. Also wenn ich jetzt glaube, die Welt ist weder rund noch flach, sondern dreieckig, und ich google ein bisschen, ich wäre sicher welche finden, die mich bestätigen und sagen, ja, natürlich. Und der beste Beweis, dass wir Recht haben, ist, dass uns alle für Trotteln halten, weil das die Eliten verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das heißt, ich bin nie mehr alleine mit meinen Blödheiten, mit meinen Gemeinheiten. Und was früher vielleicht noch eher so einen gesellschaftlichen Druck gab, solche Meinungen nicht groß werden zu lassen, das gibt's jetzt nicht mehr. Ich bin immer in einer Gruppe aufgehoben. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht allein, sondern da gibt's ganz, ganz viele, die dasselbe glauben wie ich. Deswegen kann's nicht so falsch und deswegen kann's nicht so schlecht sein.
Gut, aber das ist nun das spezielle Problem von Social Media,
ja,
dass ein Phänomen, über das wir jetzt gesprochen haben, unter Umständen verschärfen kann, aber ich meine, als aktuelle Schlussfolgerung über das, worüber wir gesprochen haben, es geht um die Strukturen. Und wenn jemand unsere Demokratie und den Rechtsstaat,
ja,
abschaffen will, jedenfalls mit der Abschaffung droht, dann ist er gefährlich.
Dann ist er gefährlich. Das auf jeden Fall. Und das ist, also das hat mich schon irgendwie, das war schon einer der großen Schocks meiner Biografie als politisch denkender Mensch, wenn man sieht mit Trump, wie leicht und wie schnell das gehen kann. Und dass du da einen Politiker hast, der erwiesenermaßen einen demokratischen Prozess manipulieren wollte zu seinen Gunsten und de facto die Demokratie abschaffen wollte. Und wo aber jetzt trotzdem irgendwie die Hälfte der Amerikaner nichts dabei findet, den wiederzuwählen, wie es scheint. Ja? Also wo man sieht, wie brüchig und fragil das Ganze ist. Und das ist jetzt Amerika. Also ich habe vorhin gesprochen von der mangelnden liberalen Tradition bei uns Deutschen und Österreicher. Amerika, eine die Wiege der Demokratie, der neuerer Prägung. Und das ist den Leuten wurscht, dass man jetzt sagt, ja okay, dann wählen wir den halt und vielleicht verbietet er dann Wahlen, auch egal. Das ist schon mehr als spooky.
Gut, das heißt aber auch wieder, wir verlassen uns nicht auf die Menschen, so wichtig es ist, Menschen, ja, zu beeinflussen, sondern warum wir kämpfen müssen, ist der Erhalt demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen.
Ja. Weil ich eben auch glaube, sich auf die Individuen zu verlassen, dass die dann eben in einer Extremsituation das Richtige machen, dass da dann der Wertekompass immer richtig justiert ist, darauf sollte man sich nicht verlassen. Und dafür sind eben, glaube ich, solche demokratischen Institutionen ja auch da, dass es eben nicht allzu schnell geht und weil irgendjemand glaubt, das ist jetzt gerade opportun, dies oder jenes zu machen, sondern dass ich da ein gewisses Gerüst habe, das nicht so leicht umzustoßen ist. Und wenn an dem wer sägt, das stimmt natürlich, muss man dann Feuer schreien und notfalls mit allen Mitteln löschen.
Danke.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.